Ja, hallo Satya Jens, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ich dich interviewen kann mal wieder. Jetzt mal übers Internet, weil ich auf Gomera noch bin und du bist in Norddeutschland. Hallo Jens.
Hallo Divasetu, freue mich sehr, dass wir das Interview machen können. Ja, leg los.
Ja, das ist ein Interview in der Interviewreihe, die ich im Moment mache, innerer und äußerer Frieden in Europa, wobei der innere Frieden die Menschen selber betrifft, also was in den Menschen ist. Mit jetzt das Interview würde ich gerne anfangen, um dich zu fragen, was sich bei dir so entwickelt hat. Ich habe das letzte Mal vor einem knappen Jahr interviewt und ja, ich weiß nicht. Wobei ich jetzt meine mehr innerlich als jetzt äußerlich, aber was immer du halt sagen möchtest, was dir wichtig ist.
Ja, danke schön. Ja. Ich glaube, ich hatte beim letzten Interview auch schon erzählt, dass durch den Tod meines Vaters so noch Freiheitsgrade so im psychischen Sinne, also im psychologischen Sinne hinzugewonnen wurden. Also das hat mich sehr befreit irgendwie, obwohl ich ihn natürlich auch vermisse. Also es ist jetzt er, sag mal so, er hatte auch sehr viele gute Seiten. Nicht, dass das jetzt so falsch ankommt. Trotzdem, es hat sich die Tendenz jetzt fortgesetzt. Also das gipfelte jetzt vor kurzem darin, dass ich mit Begleitung meiner Partnerin, die auch als Schamanin arbeitet, nochmal so regrediert bin. Die hat das unterstützt, dass ich so eine richtige Regression erlebt habe in die Kindheit, wo so ein Trauma wohl offensichtlich entstanden ist, dass ich nicht genug so geliebt werde, wie ich bin. Und das ist schon väterlicherseits. Und das, ich bin da so richtig nochmal zum Kind geworden und habe richtig so ein, man könnte sagen, Wein oder Heul, ne, Weinanfall gekriegt. Also das ist also geflossen wie in den Sturzbächen geradezu. Ich habe noch nie so geweint, glaube ich, in meinem ganzen Leben, auch noch nicht mal in den Depressionen damals. Das war unglaublich. Und das hielt so für, weiß nicht, ein paar Minuten, 3, 4 Minuten an und ebbte dann ab. Und ich hinterher habe ich mich sehr befreit gefühlt, weil das endlich auch, ich habe das gefühlsmäßig auch erfasst, was die Ursache meiner Depressionen war. Das ist nämlich genau dieses Erleben, was sich über Jahre natürlich fortsetzte dann, dass ich eben nicht so genug um meiner selbst willen geliebt wurde, so wie ich bin, sondern dass mein Vater da eher wohl so ein Bild im Kopf hatte, wie sein Sohn sein sollte. Und das entsprach dann, irgendwann merkte er dann, das entsprach nicht seinem Bild so. Und das ist ja schon auf sicherlich unbewussten Faden auch zu mir natürlich vorgedrungen. Das habe ich natürlich gespürt dann. Und das ist dann ja auch später dann so ab dem Alter von 12 ein offener Konflikt fast ausgebrochen zwischen uns. Und da hat sich das dann so richtig auch gezeigt. Da hat er das dann auch mal fast gesagt, so dass ich eben nicht so richtig bin, so ungefähr, oder nicht so bin, wie er das gerne hätte. Naja, gut. Und dadurch haben sich ja dann später diese Depressionen entwickelt. Mittlerweile ist es, also ich wusste das rein vom Denken, vom Intellektuellen her, wusste ich das schon länger, dass das die Ursache oder ein großer Teil der Ursache ist von den Depressionen. Aber jetzt habe ich es richtig gefühlt, also richtig so erlebt, wie das so, wie diese Energie quasi sich übertragen hat dann später in die Depressionen. Das ist so sonnenklar mittlerweile. Und das hat bei mir, auch was meine Familie jetzt angeht, nochmal sowas freigesetzt wie, ich mache mein eigenes Ding. Also so, ich prüfe jetzt, was passt jetzt wirklich zu mir. Ich mache mein Ding und da habe ich dann auch gleich so eine Familienfeier abgesagt, so ein Geburtstag, wo die Bedingungen, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, wo die Bedingungen für mich nicht stimmten. Und das habe ich dann abgesagt. Und den Mut hätte ich, glaube ich, vor 2, 3 Jahren noch nicht so gehabt. Also es entwickelt sich da auch hin zu so einer persönlichen Authentizität, zu einem bedingungslos zu mir selber stehen. Darin wirkt sich das aus. Das ist so die eine Entwicklung, die ja eher eine persönliche ist. Also eine konkrete, die mit dem sogenannten Absoluten jetzt, wenn man es konzeptionell trennt, was wir jetzt ja müssen, um darüber zu reden, dann hat es damit nichts zu tun. Also im Absoluten bin ich eigentlich auch immer mehr verwurzelt in diesem, was eben sich ohne die Schöpfung der Welt quasi gar nicht selbst erfährt, was sich erst durch die Schöpfung der Welt erfährt, und was aber bedingungslos immer ist. Und das, ja, das wird ja auch, das nenne ich auch das Selbst oder absolutes Bewusstsein. Es ist eben so, Bewusstsein, dieser Begriff ist so ein bisschen schwierig immer, weil er sehr leicht mit dem Tagesbewusstsein verwechselt wird. Ich meine also nicht dieses Wachbewusstsein, diesen Zustand, sondern das, was jenseits aller Zustände ist. Und das ist, ja, das ist das absolute Selbst, was dann die Welt in regelmäßigen Phasen dann erschafft, in Wachzustand und in Traumzuständen. Ja, das ist eigentlich, und eigentlich ist es so parallel, je klarer die, also es geht so Hand in Hand mit der persönlichen Klärung auch, dass das immer stärker präsent, ja, als erlebt, als auch als ausstrahlbare Qualität dann immer stärker wird, so. Also es hängt schon irgendwie zusammen mit den persönlichen Themen auch so, weil es scheint so zu so sein, dass die persönlichen Themen da dann doch noch mal, als ob die das blockieren würden, so dieses, dass das ausgelebt wird, so. Also sie können das natürlich nicht wirklich blockieren, weil das Absolute ist ja in Wahrheit allumfassend, und trotzdem empfinde ich da so eine gewisse Wechselwirkung eigentlich.
Ja, also auf jeden Fall Befreiung und das wirkt dann auf allen Ebenen.
Ja. Ja, das sind so die großen. Ja, das ist eigentlich nicht so viel, das ist sehr subtil, sage ich mal. Sehr, sehr dünn, sehr fein. Die Veränderungen sind jetzt nicht so also revolutionär so, ne? Also im Grunde ist eigentlich alles beim Alten so.
Ja, schön. Dann jetzt vielleicht zum inneren Frieden. Hast du für dich den inneren Frieden gefunden?
Ja, kann ich mit Ja beantworten, weil ich bin der Frieden. Also das, was ich bin, ist Frieden. Das ist reiner Frieden. Das ist, wobei Frieden natürlich eine gewisse Färbung hat vom Wort her. Es gibt da, man kann viele Namen nennen. Also Stille ist auch sehr passend. Also diese, das ist, man könnte sagen, weder nichts noch alles und gleichzeitig alles und nichts. Also, und doch ist es dieser absolute Frieden. Und der zeichnet sich dadurch eben aus, dass er durch nichts berührt wird. Also, egal was hier persönlich erlebt wird, was Jens oder so, die Welt passiert, ja, das ist egal. Auch die eigenen persönlichen Sachen können diesen Frieden nicht berühren. Der ändert sich auch niemals. Und selbst was ich eben erklärt habe, diese persönlichen Veränderungen, die ja sehr auf der persönlichen Ebene sehr angenehm sind, berühren diesen Frieden überhaupt nicht. Es ist eher so, dass die Qualität des Friedens stärker durchstrahlen kann durch das System, wenn das System sich sozusagen zurücknimmt und sich selber langsam klärt und seine Wehwehchen sozusagen auflöst. Dann ist es durchlässiger, das ist eher der Effekt. Aber der Frieden selbst, dieses Absolute, wird nie berührt. Also das erfahre ich auch so. Und das ist unabhängig von den Zuständen wie Traum, Tiefschlaf und Wachzustand. Und natürlich dann auch unabhängig von dem Inhalt des Wachzustandes, den wir ja hier die Welt nennen. Also das wird nicht berührt. Überhaupt nicht.
Und er ist bedingungslos, also oder da ist es quasi anders ausgedrückt, zu
Genau.
sagen, er ist
Das
bedingungslos.
meine ich damit, ja.
Wie fühlt er sich konkret an? Heißt das, hat das mit Identifikation zu tun, weil mit dem, was passiert und gefühlt und gedacht wird und wahrgenommen wird, weil da keine Identifikation mehr ist oder ist da, muss da sowieso Identifikation sein, um überhaupt in dem Körper zu leben?
Ich würde sagen, erst, das Absolute ist jenseits jeder Identifikation. Man könnte sagen, das Absolute ist die reine Identität, die sich allerdings für sich genommen nicht selbst kennt. So wie auch sich das Auge nicht selbst sehen kann und erst wenn man vor den Spiegel tritt, erblickt es aber nur sein Spiegelbild. So erblickt das Absolute im Universum sein Spiegelbild. Genauso verhält sich das. Und wie hattest du nochmal gefragt jetzt eben?
Ja, wie es konkret in deinem Wahrnehmen ist, also
Ja, ja, genau. Reine Identität, die sich selber nicht kennt und sich aber in diesem Wachzustand, ich könnte fast sagen, so traumgleich oder spielerisch identifiziert. Aber das sind nur Rollen, die man spielt, und das ist auch bewusst. Also es ist ein bewusstes Rollenspiel. So könnte ich es ausdrücken. Ja, ich gehe also in diese persönliche Rolle regelmäßig rein, und es ist auch nicht schlimm, aber es ist unecht. Ja, also es ist so wie so eine Art Film, den ich mir angucke. Ich schaue mir meinen eigenen Film an. So wird es erlebt. Und da ist eine Identifikation, die aber nicht mehr echt ist. Also die, man könnte sagen, die hat ihren Stachel verloren. Also die wird nicht mehr geglaubt. Ja, also Jens zu sein ist nicht echt für mich selbst. So könnte ich es ausdrücken. Und früher war es total, also bierernst, lebensbedrohlich, absolut echt, wirkte es früher.
Und denkst du von dir selbst als ich oder wie funktioniert das?
Ja, sehr schöne Frage. Also der Ich-Gedanke ist ja die Grundlage des Wachzustandes. Ich bin, ja, das ist mit dem Aufwachen erscheint dieses Ich bin, welches ja nicht nur Worte im Kopf sind, sondern was ja dem ja ein Gefühl zugrunde liegt. Dieses Ich-Gefühl nenne ich es immer. Und damit dann zeitgleich erscheint die Welt, das Welterleben. Und natürlich im täglichen Denkprozess ist ganz normaler Ich-Gedanke da. Also ist ganz, und dieses Ich-Gefühl ist auch präsent, so. Aber es ist überhaupt nicht bedrohlich oder echt oder so. Also da ist klar, dass das nur eine Erscheinung ist. Also dieses Ich bin ist selbst eine Erscheinung. Ist nicht mehr, ich könnte auch sagen, es ist zum Objekt geworden. Es ist sozusagen Objekt im Absoluten. Wie eine Spiegelung ist. Also ich trete vor einen Spiegel und dann sehe ich mein Spiegelbild. Und früher habe ich mich verwechselt mit dem Spiegelbild. Ich habe geglaubt, dass ich das da im Spiegel wäre, direkt das Bild wäre. Und habe dabei vergessen, dass ich davor stehe. Und jetzt ist es so, dass das Spiegelbild natürlich da ist, wenn ich quasi wach bin, als ich Gedanke, als ich Gefühl, aber es ist klar, dass es nur eine Erscheinung ist, eine Reflexion, eine Projektion.
Und hat sich dadurch dann auch der Umgang mit Gefühlen und mit Wahrnehmungen, die vielleicht als unangenehm empfunden werden, geändert?
Also geändert eigentlich eher dahingehend so, dass sich das Persönliche noch freier entfalten darf. Also es gibt da keinen Zensor sozusagen der sozusagen aus dem Absoluten kommt und dann sagt, das sollte aber nicht sein. Das Absolute zeichnet sich ja gerade durch absolute allumfassende Liebe aus. Also da wird alles, jede persönliche Regung ist willkommen von der Ebene aus. Aber innerhalb der persönlichen Ebene kommt es eigentlich zu einer Befreiung, persönlicher Befreiung auch. Man darf dann einfach so sein, wie man ist. Und wenn Regulationen da sind, dann sind die innerhalb der persönlichen Ebene. Das ist ganz wichtig, zu verstehen vom eigenen Leben. Natürlich mache ich nicht alles Mögliche. Ich bin persönlich genauso am Funktionieren wie jeder andere Mensch auch. Ja, und ich beuge mich natürlich auch, was weiß ich, Gesetzen und so weiter, ja, und allem. Also ich mache alles normal mit, ohne dass ich da das Gefühl habe, das dürfte jetzt aber nicht sein oder so. Ja, das ist so, da darf alles weiter sein. Also ich darf ganz normal sein. Es entwickelt sich eine totale Normalität an, ich könnte ich fast sagen. Ich bin mittlerweile wieder viel normaler geworden, als ich das noch vielleicht so während der Suche war oder am Anfang des Aufwachens, so am Anfang der 2000er ging das ja bei mir richtig los dann. Da war ich also völlig weggeschossen. Da war ich nicht mehr so normal. Da hätte man mich auch gut einweisen können, so. Also, das ist jetzt viel normaler wieder geworden.
Und die Prägungen und Neigungen und Fähigkeiten, die können sich einfach ausspielen, ne?
Die dürfen so sein, wie sie sind. Es sei denn, es passiert so ein Anecken irgendwo oder dass die Partnerin dann sagt, hey, so geht es aber nicht. Also das kannst du mir ja nicht, da fühle ich mich beleidigt oder so, nur als Beispiel. Dann ist es nicht so, dass ich dann denke, ich muss jetzt anders werden und mir das merken muss oder so, sondern ich merke, dass es eine Reaktion gibt, die autonom geschieht im System sozusagen. Da ist sozusagen das Negativfeedback, was kommt, bewirkt etwas. Und das ist aber automatisch. Also das ist nicht etwas, dass ich dann denken muss, oh, jetzt muss ich aber anders werden oder so. Es passiert einfach. Es passiert dann eventuell eine Änderung. Wenn das eine gewisse Intensität hat, passiert die Änderung dann einfach.
Wie siehst du deine Prägungen oder was deine Individualität ausmacht? Ist da auch eben Akzeptanz und auch Liebe dafür da?
Also jetzt, ja, absolut gesehen sowieso, aber auch persönlich, ja, ich glaube, ich bin so persönlich sehr mit mir einverstanden mittlerweile. Da ist sehr viel Selbstakzeptanz. Ich liebe Authentizität, also ich mag es eben, solange das geht, sage ich mal, vorsichtigerweise, die Wahrheit zu sagen, also so ehrlich wie möglich zu sein, auch im täglichen Leben. Ich mag es nicht gern, wenn ich lügen muss oder wenn es Situationen gibt, wo man irgendwie quasi nur noch mit einer Lüge rauskommt oder so, das ist aber eigentlich selten und bei Privatkontakten, also bei persönlichen Kontakten eher gar nicht der Fall. Man könnte fast sagen, eher so gegenüber Behörden oder so oder solche Sachen halt. Da gibt es gewisse Sachen, die ich auch dann nicht akzeptiere, so vom politischen System, die einem aufgezwungen werden, was ich als ungerecht auch empfinde und wo ich dann durch, naja, dadurch gegenreagiere, indem ich mich dann nicht beuge, diesem Ungerecht. Also zum Beispiel finde ich es völlig, naja, das geht jetzt vielleicht zu weit. Also es gibt gewisse Substanzen, sage ich mal ganz neutral, die in Deutschland verboten sind, die in anderen Ländern schon längst legal sind. Und das finde ich einfach total bescheuert, nur um ein Beispiel zu nennen. Und da halte ich mich dann auch nicht weiter dran, also da an irgendwelche, ja, Begrenzungen.
Und was du jetzt über dich gesagt hast und dein Inneres, siehst du das auch in anderen Menschen so oder erscheinen die dir als Personen?
Also in erster Linie neige ich schon dazu, das Selbst oder diese Wahrheit, die ich ja in mir erlebe, das auch nach außen zu projizieren, dass sozusagen ich das Gefühl habe, dass eigentlich alle so sind wie ich in der Beziehung. Dass alle, also irgendwie hört die Wahrheit hört ja nicht bei mir auf. Also die ist ja, die ist überall. Und insofern sehe ich auch jeden als göttlich. So. Ich erlebe dann häufig durch die Reaktionen von anderen Menschen, die mich dann plötzlich daran erinnern, hey, der, Moment mal, der erlebt das aber selber wohl anders. Also dem ist es eben nicht egal, wie die Welt gerade ist. So, der ist da mitgenommen oder der nimmt das ganz doll ernst. Ja, oder der nimmt sich jetzt auch ganz doll ernst, sich selber. Also ich neige ja auch dazu, auf eine gewisse Weise mich nicht ernst zu nehmen. Also diese persönlichen Sachen dürfen zwar sein, aber die werden irgendwie, sind die so relativ. Ja, die sind einfach relativ. Die sind nicht so, früher war das eben das Einzige, was ich kannte, dass ich Jens war. So, und heute bin ich irgendwie, ja, nicht definierbar. Ich bin irgendwie so eine mystische Qualität irgendwie, die da drüber steht. Das hört sich vielleicht jetzt arrogant an, aber das ist wirklich so. Es ist ein Freisein von der Person. Und das erlebe ich dann manchmal so, dass ich so mich dabei ertappe, wie ich das auch im Außen sehe oder erwarte, dass der andere frei ist von seiner Person, ist er aber nicht, weil das kriege ich dann durch die Reaktion mit und dann passe ich mich natürlich auch an. Das passiert aber nicht allzu oft so. Also das geht eigentlich ganz gut so, soweit. Aber grundsätzlich so ist es so, dass ja die Wahrheit eben überall ist und eben nicht, also ich empfinde das auch immer mehr so, dass eigentlich niemand wirklich erleuchtet werden muss, weil das alles schon Wahrheit ist, so wie sie ist. Und das wird immer stärker, dieses Empfinden, dass es wirklich so ist. Also da fehlt einfach nichts. Auch wenn der andere jetzt, wie man sagt, voll im Ego ist oder voll sich als so als Person erlebt nur, dann ist das für mich völlig in Ordnung, weil das ist eben einfach jetzt so und so ist, man könnte jetzt althergebracht sagen, das ist der Wille Gottes, dass das so ist. Ja, dass er jetzt so ist, der andere Mensch. Und damit ist er auch kein Stück schlechter oder besser als ich. Ja, also da ist so kein wertendes Unterscheiden da.
Aber wenn Menschen eben zu dir ins Satsang kommen, dann passiert eben auch die Funktion als spiritueller Lehrer. Das heißt, den Menschen in gewisser Weise darauf hinzuweisen oder zu helfen oder ja, wie funktioniert das?
Ja, wenn ich merke, dass da eine ernsthafte Offenheit da ist dafür, ich sag mal, den Weg der Selbsterkenntnis oder wenn diese Menschen auch schon auf diesem Weg sind, dann kommen ja entsprechende Fragen oder sie erzählen dann gewisse Dinge und das löst bei mir sowas eben ganz intensiv aus, dass ich eben dann direkt mitkriege auch, dass da eine Sehnsucht ist, dass da ein Wunsch ist, ein Verlangen nach Freiheit, nach Erkenntnis. Und das resoniert dann schon irgendwie so erstmal mit natürlich meiner persönlichen Erinnerung, weil ich ja auch, ich sag mal, Jahrzehnte auf der Suche war. Und ich kenne das, also aus eigener Erfahrung alles. Und wenn, es ist auch meistens so, dass egal, was die Leute mir sagen, ich kenne es irgendwo immer, erkenne ich es immer irgendwo wieder, weil das immer die großen Stadien der Suche oder auf dieser Selbsterkenntnisweg, die sind an sich sehr ähnlich. Also es gibt natürlich immer ganz einzigartige Ausprägungen bei jedem Menschen, aber im Grunde erkenne ich das alles wieder. Und weil ich das eben von mir auch kenne, kann ich sehr gut dazu was sagen. Also häufig kann ich direkt ein Beispiel aus oder kann von meiner Vergangenheit dann reden und sagen, wie ich das gemacht habe oder eben, wenn eine konkrete Frage ist, dann es läuft im Grunde so übers Herz. Also Satsang geben und dass ich das mache, ist eine Herzqualität eigentlich, weil ich merke, dass es zwar jetzt, ich könnte sagen, so gedanklich ist es oder vom Empfinden her ist es nicht unbedingt nötig, aber es ist gut, wenn es doch, wenn es passiert und es ist eine gute Sache. Das empfinde ich immer wieder so. Also es tut mir gut, es tut anderen gut. Und ja, warum nicht? Also, und das läuft dann eben automatisch, dass ich dann in diese Lehrerrolle komme, ohne mich jetzt selber als Lehrer zu fühlen. Also das ist kein, ich denke da nicht, oh, jetzt bin ich hier der Guru oder so. Das ist mehr so ein, es passiert einfach so, dass diese Funktion passiert.
Und es fühlt sich gut an, weil es einfach seine eigenen Fähigkeiten zu leben, ist eben generell was Schönes, ne?
Genau. Ja, ich weiß mittlerweile, dass das eben aus meiner Sicht ist es das Beste, was ich der Welt geben kann, sozusagen, diese Funktion mich da zur Verfügung zu stellen. Das ist für mich einfach das Schönste, was ich tun kann. Das ist zwar nicht so, dass ich damit viel Geld verdiene, aber das muss ich zum Glück auch nicht. Aber das ist eben, das ist sehr schön. Also wie das, ich erlebe das als sehr frei auch, als ja, als ungezwungen. Da ist kein, ich habe da keine Agenda oder ich muss jetzt da nicht reich, ich muss da jetzt nicht von leben zum Glück. Ich bin da ganz gut von abgekoppelt so und das ist, ich habe natürlich nichts, ich mache das meist ja auf Spendenbasis und so, aber es ist jetzt nicht so, wenn jetzt jemand weniger geben kann, dann gibt er halt weniger. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist, ich bin da nicht hinterher so, das ist, oder muss dahinter. Manche Menschen müssen ja davon leben oder wollen das und dann diesen Druck habe ich zum Glück nicht.
Ja, es kann sich einfach frei entfalten,
Genau,
so
ja.
wie es möchte. Und du hast es ja auch schon mal angedeutet, dass du mehr dafür gehen willst, so deinen eigenen, den Satsang, den du anbietest, zu intensivieren. Also vielleicht mehr Termine oder ja.
Ja, im Moment läuft das so vorwiegend über Bremen und über die Livestreams halt. Und in Bremen ist es auch so regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen. Und ich hätte schon Lust, das auch noch auf andere Städte zum Beispiel mal auszuweiten. Also vielleicht Berlin oder Hamburg, das muss ich mal sehen. Ich habe vor einigen Jahren hatte ich schon mal einen Satsang in Hamburg, der da war sehr wenig Besuch, aber vielleicht wäre diesmal ja mehr mittlerweile so. Also es hängt auch immer davon ab, ob ich Menschen finde, die mich da unterstützen dann in der Stadt. Also in Hamburg habe ich noch niemand. Gut, wer das jetzt hier mitkriegt und aus Hamburg ist und Lust hat, da Organisationen zu übernehmen, vielleicht würde ich mich freuen. Also das ist immer, ich bin da offen für auch Berlin und so, ja. Das liegt hier alles in der Nähe sozusagen. Also Berlin ist natürlich ein Stück weiter, aber Zugverbindung ist sehr gut mittlerweile auch von hier. Ja, und das zum Beispiel, oder ich hätte auch mal, ich, das weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schon schaffe, aber so auf der Agenda ist es an sich so, dass ich ein Intensive mal machen will. Über einen Tag zuerst vielleicht also über einen Tag nur, ohne Übernachtung. Können die Leute dann morgens kommen und abends wieder wegfahren. So hier im norddeutschen Raum, also in Lüneburg auch direkt, den wollte ich dann hier bei meiner Partnerin machen. Die hat eine etwas größere Wohnung auch, wo das sehr gut geht. Und dann als späteres Ziel mal ein Wochenende vielleicht mal, ein ganzes Wochenende, aber das muss noch nicht dieses Jahr passieren. Erstmal wollte ich das mal so auf einen Tag zum Beispiel ansetzen. Das sind so die, also im Grunde ist es ja einfach mehr Satsang. So.
Und Einzelsession, wie ist es damit? Also, weil über Skype ja funktioniert ja sehr gut mit, du hast eine gute Internetleitung, machst du das schon oder?
Ja, das biete ich auch an, also schon seit Jahren auch schon, Skype-Gespräche. Wer das nicht mag mit Bild oder so, kann auch telefonieren, Festnetztelefonate. Oder eben auch direkt manche, es gibt auch so, ich habe jetzt einen Menschen, der kommt auch nach Lüneburg hin und wieder, hier direkt her, und wir haben einen Einzelnachmittag sozusagen, ne? Einen Zweiersatzang sozusagen. Also das habe ich auch alles auf meiner Webseite als Angebot stehen. Und ja, das läuft auch. Ich habe jetzt so im Skype, über Skype habe ich auch so ein, zwei Leute regelmäßig so. Sind nicht viele, aber das dafür sind die wenigen, die bei mir sind, eigentlich, das ist immer sehr intensiv und sehr gut auch.
Nochmal zum Kontakt mit anderen Menschen. Hat der Kontakt eine unterschiedliche Qualität, davon abhängend, wie sehr der andere Mensch sich als Ego und ich erlebt und damit identifiziert für dich?
Der Kontakt ist einfach anders. Ich würde mal sagen, das geht einfach so in die Richtung passend und nicht passend. Also wenn die Ego-Kräfte zu extrem sind, dann kommt es erst gar nicht zum Kontakt normalerweise. Und wenn er denn doch passiert, ist er eher so, dass er auseinanderstrebt wieder, wo man bei beide merken, das passt irgendwie nicht. Und ja, das ist aber nicht so wertend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Ego-Mensch jetzt deswegen weniger wert ist. Aber ich meide sowas normalerweise. Das passiert automatisch, dass es eigentlich keine, es spielt keine größere Rolle. Und je mehr der Mensch auch spirituell offen ist, desto authentischer und offener kann natürlich auch ich sein. Also ich würde jetzt von einem Menschen, der sehr stark mit seiner Person identifiziert ist, jetzt nicht über diese transpersonalen Themen reden wollen, weil den das einfach erstmal überfordern würde und zweitens auch, wie ich es auch schon erlebt habe, vereinzelt, Aggressionen auslösen kann. Dann, das ist, wäre einfach nicht passend so. Aber ich kann zum Beispiel mit ganz normalen, identifizierten Menschen kann ich perfekt über Fußball zum Beispiel reden. Und manchmal gehe ich auch, was weiß ich, irgendwo in eine Kneipe zum Fußball gucken, kommt zwar nicht oft vor, aber manchmal schon. Und dann sitzt man da mit ganz vielen Leuten und es geht nicht gerade leise zu dann. Aber das ist gut. Also es ist einfach, das ist diese Normalität, die ich auch meinte, so. Aber mir ist schon letztlich, für mich persönlich fühlt es sich schöner an, wenn ich auf allen Ebenen offen sein kann. Also wenn ich auch ganz offen oder wenn einfach so Interesse auch da ist oder was besonders schön ist, ist wenn der andere auch schon oder ja, wenn der eben auch selbst Erkenntniserfahrung oder spirituelle Erfahrung gemacht hat für sich selber schon, wenn man dann genau spürt, man weiß, wovon man spricht. Also das, ich habe zum Beispiel einen befreundeten Lehrer hier aus Norddeutschland, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Wir treffen uns regelmäßig zum Beispiel. Das ist immer sehr, das ist einfach eine stille Harmonie, die ist nicht zu toppen. Das ist ein totales Zusammenschwingen irgendwie, weil man genau weiß, der andere kennt das alles auch. Aus eigener Erfahrung vor allen Dingen.
Gibt es generelle Hinweise für Menschen, die eben inneren Frieden erleben möchten? Oder ist das immer, muss das immer ganz individuell ausgesprochen werden?
Ja, das gibt schon so Sachen, die man auch quasi in Büchern verfassen kann natürlich, aber das ist schon dann sehr allgemein und da ist dann jeder Leser natürlich auch wieder aufgefordert oder es passiert eben so, ich kenne das bei mir auch, dass man sich wirklich die Sü Bücher suchen muss, die passen dann einfach. Also natürlich kann man allgemein viel sagen, es ist nur die Frage, auf welchen Boden das fällt, auf welchen, ob das auf Offenheit dann fällt. Ich neige zum Beispiel in meinen Satsangs eher dazu zu sagen, also zum Beispiel auch in den Livestreams, da fordere ich die Gäste auch häufig auf, dass ich ihnen sage, also Leute, ich neige nicht zum Predigen, ich nenne das dann Predigen, ich mache hier keine, halte keine Reden, sondern bitte kommt in den Chat und sagt was, weil dann kann ich mit euch direkt Kontakt aufnehmen und darüber entsteht eine Verbindung durch das Geschriebene, was die Leute posten dann. Und dann kann ich direkt individuell auf diesen Menschen antworten. Und das ist an sich für mich die höchste Form von Satsang, dass ich direkt auf den Menschen antworten kann und nicht auf, und manchmal auch gar nicht so sehr auf das, was er sagt, sondern das zeigt mir einfach, ja, ich kriege ein Gefühl für den Menschen dann durch das Geschriebene. Oder natürlich in der direkten Begegnung noch besser, wenn man den sieht und hört und fühlt direkt, dann ist das natürlich, deswegen ist ja der idealste Satsang immer der, wo man sich direkt menschlich begegnet.
Jetzt begegnen wir uns, also was kannst du mir sagen, was förderlich ist für den inneren Frieden?
Kommt jetzt etwas überraschend, aber gut, ja, nee, gib mir mal einen kleinen Moment. Also erstmal, Devasito, erlebe ich dich schon als einen sehr friedensvollen Menschen. Ich weiß gar nicht, ob du ich sehe dich eigentlich in diesem inneren Frieden. Vielleicht ist es so, dass du im Denken da noch gewisse Eindrücke hast, dass das vielleicht nicht so ist, aber das sind ja nur Gedanken. Und ich kann dir einfach nur sagen, dass du Frieden bist. Das weißt du aber schon, dass du Frieden bist. Das weißt du.
Das stimmt, das weiß ich. Aber yes, ja, eben. Das Denken sagt halt dann aber.
Ja, genau.
Zum
Aber
Beispiel, aber eben, wenn es zum Beispiel um die äußere politische Situation und Weltlage geht und so, dann ist es relativ leicht, dass bei mir da was getriggert wird, dass so eine innere Aufgeregtheit entsteht und ich so eine Dringlichkeit spüre. Ja, und selber erlebe ich das sogar so, dass mir darum geht, es geht eigentlich nicht darum, was zu verändern oder so, also es geht darum, das zu machen, was ich spüre, okay, aber eben als dahinter erlebe ich für mich, ich möchte gern weiterleben. Also ich möchte gern nicht in einem dritten Weltkrieg oder in einem Krieg oder kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa mit draufgehen. Das erlebe ich jetzt dahinter irgendwie und das triggert manchmal so eine Aufgeregtheit oder Dringlichkeit, die ich dann empfinde, ne?
das ist ja völlig normal. Das ist der ganz einfache Überlebensinstinkt oder Überlebenstrieb, den jeder Mensch hat. Also da ändert auch Selbsterkenntnis nichts dran. Auf der körperlichen Ebene bin ich also voll auf Überleben programmiert. Und dieser Körper würde auch, oder dieser Mensch würde auch entsprechend reagieren in der entsprechenden Situation und würde ums Überleben kämpfen. Ganz normal. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Selbsterkenntnis zu tun. Also erstmal, wie ich ja vorhin schon sagte, dieser Frieden von dieser innere Frieden, der wahre Frieden, der unberührte Frieden, der wird ja sowieso auch nicht durch Bemühungen um äußeren Frieden beeinträchtigt. Und es wäre auch falsch zu glauben, man dürfte das nicht tun, dass man sich nicht in der Welt engagieren dürfte, weil das würde dem widersprechen. Also nichts widerspricht dem inneren Frieden, auch nicht, wenn ich zum Friedenskämpfer werde und in die Welt hinausziehe und für Frieden mich bemühe, ja, also einsetze. Und persönlich, diese innere Aufgeregtheit, ich kann das voll nachempfinden. Ich habe die nur an anderen Stellen. Also ich habe die vielleicht, weiß ich nicht, wenn, ja, die würde ich zum Beispiel haben, wenn ich sehen würde, nur als Beispiel, da wird jemand ein Tier quälen oder so. Ich würde das mitkriegen. Da würde ich aber sofort, aber sehr aufgeregt sein. Ja, oder an anderen Menschen irgendwie bewusst schädigen oder so. Da würde ich auch aufgeregt oder würde ich auch wahrscheinlich dazwischen gehen oder so. Weiß ich nicht, kommt drauf an, ja, auf die Situation. Aber das ist ja normal. Also, das ist auch kein Widerspruch. Also, das ist ja nur das Denken, was da Widersprüche kreiert und sagt, das sollte vielleicht nicht so sein, ja, aber das ist Unsinn. Das sind ja selber nur Gedanken, die das sagen.
Ja, aber was ich eben erlebe, ist, dass andere Menschen, zum Beispiel mit ähnlichen Informationen, die ähnliche Informationen wie ich aufnehmen, eben da anders drauf reagieren. Also für mich reicht es schon zu wissen, dass deutsche Truppen da in der Grenze von Russland stationiert sind, mit der Absicht oder in der Vorbereitung für kriegerische Auseinandersetzungen. Das reicht bei mir schon, um diese ja zum Teil innere Aufgeregtheit oder Dringlichkeit oder das Gefühl, ja gerne was zu machen irgendwie, um das auszulösen, ne? Und bei jemand anders sehe ich in meiner Umgebung, wird das einfach so hingenommen, ne? Und ja, ist halt so, aber macht überhaupt nichts. Da sind wir wohl individuell alle sehr unterschiedlich, ne?
Erstmal das und es ist auch vollkommen egal. Also aus meiner Sicht eben, aus dieser Sicht des Friedens oder der Stille ist es vollkommen gleichgültig, wie intensiv du reagierst. Und da lassen sich auch keine Rückschlüsse daraus ableiten, wo du jetzt stehst mit mit Selbsterkenntnis. Also das ist die Sache mal, man kann Erleuchtung nicht messen oder man kann sie nicht beurteilen. Das kann nur jeder selber wissen. Ich weiß nur eins, dass sich Erkenntnis selbst erkennt. Also im Sinne von, das weiß man irgendwann, dass man es weiß. Ja, es ist nicht so, dass ich Bestätigung bräuchte oder so. Wenn ich jetzt losrenne und meine, ich brauche Bestätigung, dann ist es noch nicht das. So, also es ist wirklich so, dass sich die Wahrheit selber erkennt sozusagen, ja, dass die weiß sozusagen, wo sie steht. Das ist absolut sicher für mich. So, und was dann passiert, wenn ich das sozusagen realisiert habe, meine eigene Wahrheit realisiert habe, dann kann alles Mögliche geschehen. Das hat jetzt keine konkreten Auswirkungen auf die Person und auch nicht, wie ich die Welt erlebe. Nur ist es dann so, doch eine Auswirkung hat es, nämlich, dass die Welt als Traum erlebt wird. Aber was innerhalb des Traums passiert, ich bin ja auch als Traumfigur in meinem eigenen Traum drin, nämlich als dieser Mensch, ja. Und was dann dieser Mensch in dem Traum tut, das ist vollkommen frei. Also der kann sonst was machen. Ich könnte sogar, ich erzähle mal ganz gerne so eine Anekdote aus dem alten Indien, ja. Es gab mal wird erzählt, ein Yogi, der seine Wahrheit realisiert hatte, also vollständig sein Selbst realisiert hat. Und dann losgezogen ist mit einer Machete und Menschen, die er getroffen hat, unterwegs die Köpfe abgeschlagen hat. So, und dann kam als nächstes Krishna, als Mensch, also als Avatar kam Krishna dann und hat gesagt zu ihm, du, wir wissen beide, dass es nichts wirklich Schlimmes ist, was du tust. Wir wissen das beide. Du weißt es, ich weiß es. Aber die anderen wissen das nicht und die kriegen Angst und du irritierst die durch dein Verhalten. Also denk mal an die anderen und überfordere die bitte nicht. Und es wäre schön, wenn du das sein lassen könntest. Ja, er sagt nicht, was du tust, ist böse oder unerleuchtet, das darfst du nicht tun, sondern er sagt, er weist ihnen so auf eine Weise zurecht, die klar macht, dass dieses Verhalten von dem Heiligen vollkommen in Ordnung letztlich, absolut gesehen vollkommen in Ordnung ist. Nur er muss es ja nicht unbedingt tun. Ja, er wird dann sozusagen korrigiert. Aber auf eine andere Weise, als man sich das vielleicht vorstellt. Als wir das vielleicht machen würden im Normalbewusstsein, also als Person, wenn du als Person identifizierst und sagst du, das darf nicht sein, ja, damit musst du ja aufhören, wir müssen ihn davon abhalten, einsperren, ja, bestrafen und so weiter. Und das ist aber nur das Konkrete, das ist schon wieder in der Welt, in dem Traum, ja. Wichtig ist zu erkennen, wer bin ich selbst und was ist die Welt, ja. Zu erkennen, diese zwei Qualitäten, die letztlich natürlich eins sind. Wenn man dann das selbst voll realisiert, dann wird klar, dass die Welt nur ich selber bin, als Projektion, wie so ein Spiegelbild. Ja, ich bin sozusagen auch die Welt. Aber diese Welt, die ich auch bin, ist egal, wie sie ist. Also von absolut gesehen ist alles richtig, egal wie die Welt ist. Und dann bin ich aber zusätzlich noch als meine eigene Projektion in dieser Welt drin. Und diesem Jens ist es natürlich überhaupt nicht egal, was da passiert. Das ist so zwei in einem. Das ist wie so ein bisschen vielleicht wie diese Matruschkas, diese russischen Holzpuppen, wo man immer eine abnimmt und dann kommt die nächste da drunter. So ein bisschen erlebe ich das auch so.
Ja, es gibt verschiedene Ebenen, also so würde ich es ausdrücken. Ne? Aus einer absoluten Ebene macht ein Krieg nichts und macht ein Untergang der Menschheit sogar nichts. Wenn das, was weiß ich, wenn der Kosmos wieder einatmet und alles zusammenfällt und sich wieder ausdehnt und so, dann, ja, da ist sowieso keiner, wer danach fragen könnte. Ja, aber auf einer eben menschlichen Ebene und so, ja, ist es fast so, als wenn mein System irgendwie schockiert davon ist. Es war für mich jahrelang so, dass ein Krieg in Europa völlig undenkbar war, ne? Also jetzt Südosteuropa, okay, Jugoslawien war schon relativ nah, aber insgesamt und vor allen Dingen nicht nur undenkbar, sondern irgendwie so mir so sinnlos, so überflüssig, so ja, irgendwie so völlig gegen den gesunden Menschenverstand, gegen alles erscheint, ne? Und natürlich ist da auch die Hoffnung oder der Gedanke, na, das kann das Leben nicht zulassen, dass das wieder passiert. Und da ist das Leben zu intelligent zu oder. Aber ja, aber es bringt, es beeinflusst mich irgendwie, es berührt mich, es, ja.
Und da ist ja auch überhaupt nichts verkehrt dran. Absolut nicht. Also, ich sehe auch so eine weltweite Entwicklung, also nicht nur Europa, sondern ich kann das eigentlich gar nicht auf Europa begrenzen, sondern für mich entwickelt sich die Menschheit, sage ich mal, als Kollektiv momentan durch eine Phase der Ego-Intensivierung. Also die Kräfte des Egos werden überall stärker. In großen Teilen, nicht überall, also in großen Teilen der Menschheit werden sie stärker. Also das erlebe ich zum Beispiel in diesem zunehmenden Extremismus überall, dann in den zunehmenden rechtsextremen Tendenzen in den einzelnen Ländern, in dem zunehmenden sich absondern zum Beispiel aus der EU, also nach dem Motto, wir machen lieber unser eigenes Ding, und das erfasst immer mehr Staaten und Länder. Und dann habe ich das Gefühl, zum Beispiel jetzt auch Trump in Amerika, ja, es ist auch ein Beispiel dafür, wie diese Ego-Kräfte sich durchsetzen oder durchgesetzt haben jetzt. Und ich sehe da so eine weltweite Tendenz, also die auch so quasi Diktatoren begünstigt überall. Nicht jetzt neuestes Beispiel Erdogan jetzt, die Selbstermächtigung da jetzt, ist quasi die Demokratie abgeschafft jetzt endgültig seit gestern. Und das ist so eine Krise. Also ich erlebe das wie eine Krise, durch die die Menschheit durchgehen muss, die auch eine Reinigungskrise ist. Also ich würde das, man könnte es auch vielleicht vergleichen mit einer Fastenkrise. Also wenn ich jetzt nichts mehr esse, dann geht es mir erstmal schlechter und nach ein paar Tagen geht es mir aber besser dann. Und dann bin ich sozusagen durch. Also dann bin ich durch die Krise durch und dann erreiche ich ja durchs Fasten eine größere innere Klarheit auch. Also ich habe dann einen positiven Effekt. Der ist aber zuerst ist es ganz negativ, weil dann kommen die ganzen Gifte hoch und müssen raus, ausgeschwemmt werden aus dem Körper, ja. Und im Grunde könnte ich fast sagen, erlebe ich die Welt in so einem Fastenreinigungsprozess momentan. Also diese alten Kräfte, die werden jetzt nochmal stärker. Das ist für mich das Alte. Also ja, auch weite Teile der Menschheit sind für mich, ich sage jetzt nicht wer, ganz bewusst nicht, sind für mich zurückgeblieben. Also es gibt in gewissen Völkern geradezu mittelalterliche Denk- und kulturelle Strukturen, die aus dem Mittelalter kommen, die wir nur aus dem Mittelalter kannten. Und die sind aber noch sehr dominant in vielen Staaten dieser Welt und sind sogar teilweise am Regieren oder haben Macht. Also die haben, ne, die haben nicht, die haben Macht, ja, die haben sogar was im Volk eine Macht, also direkt im Erleben, direkt unter den Menschen, direkt nicht nur auf Staatsebene, sondern auch in der Familie zum Beispiel, ja, Stichwort Ehrenmorde und so weiter. Ja, das sind alles so diese Sachen, die für mich ist das zurückgeblieben. Ja, und diese Kräfte werden jetzt noch einmal stärker, um dann aber sozusagen, man könnte fast sagen, ja, hinweggespült zu werden. Die werden ausradiert. Die werden letztlich, kann sich das nicht halten, weil die Menschheit auf der anderen Seite, also ich erlebe das so ein bisschen zweigleisig, auf der guten Seite, auf der Lichtseite, das war jetzt die dunkle Seite, auf der Lichtseite erlebe ich natürlich seit Jahrzehnten auch eine Intensivierung der Spiritualität in ganz vielen Menschen. Wir sehen das ja auch in der spirituellen Szene, dass sehr viele Menschen spirituelle Erfahrungen machen, ob das jetzt Erwachen ist oder nicht, spielt da jetzt keine Rolle. Also sehr viele Menschen machen spirituelle Erfahrungen und erleben immer mehr Freiheitsgrade auf dieser positiven Seite. Und das wird sich auch noch weit, das wird sich letztlich durchsetzen. Das kann noch Jahrzehnte dauern, dieser Prozess. Niemand weiß, wie lange das geht, aber das ist so die grobe weltweite Tendenz, die ich sehe. Dieses ist sehr dual, das Ganze. Auf der einen Seite wird es im Negativen immer schlimmer, auf der anderen Seite wird es im Positiven besser, sodass das wie so eine Art Spannung ist, die sich da aufbaut auch. Und die wird sich irgendwann entladen. Und das kann auch in weltweiten noch mehr, wir haben ja schon viele Kriege auf der Welt, aber es kann auch noch mehr Kriege geben. Das muss nicht unbedingt in Europa sein, kann aber auch sein. Man weiß nie, wo das einschlägt, wo der Blitz dann einschlägt. Das kann alles Mögliche sein. Und ich glaube aber, dass das, auch wenn die Kriege noch zunehmen, das ist natürlich, es ist vollkommener Schwachsinn, aber es ist dann, wenn es passiert, offensichtlich nötig, damit eine neue Weltordnung sich durchsetzen kann. Ich glaube schon, ich sehe das Ganze insgesamt positiv. Ich glaube, dass sich am Ende eine weiterentwickelte Welt sozusagen durchsetzen wird. Ja, im Kollektiv auch. Dass die Menschheit sich im Kollektiv, wir befinden uns am Übergang zwischen zwei Zeitaltern. Und das ist das Kali-Yuga auf der einen Seite, das ist das, was jetzt zu Ende geht. das eiserne Zeitalter. Die Inder sagen, das ist das Zeitalter mit der größtmöglichen Entfernung von Gott. Und wir kommen in ein, so wie ich es empfinde, in ein neues, und deswegen ist das auch so krass, weil das ein ganz krasser Übergang ist, in ein neues goldenes Zeitalter, was also zu den allerhöchsten Zeitaltern gehört, die, also die gab es schon mal auch früher, oder eins gab es zumindest vor ein paar tausend Jahren schon mal. Und das ist ein sehr krasser Übergang. Ja, aber das ist die Zukunft. Das goldene Zeitalter ist die Zukunft, da bin ich mir absolut sicher.
Und was macht es golden? Also, dass die Menschen eben nicht mehr so egozentriert sind, sondern die Liebe mehr leben und die Gemeinsamkeit und füreinander sorgen und so weiter und so fort.
Ja, genau. Also das Zeitalter besteht ja sozusagen aus dem Kollektiv der Wesen, der Menschen und Tiere. Und es wird zum Beispiel so einen Effekt geben, in vielleicht, sagen wir mal, 50 oder 100 Jahren, wird man zurückschauen auf die Essgewohnheiten dieser Zeit und sagen, wie konnten die das nur tun? Wie konnten die Tier-KZs haben? Wie konnten überhaupt Tiere essen? Also es wird, ich glaube, dass ich, also ich bin jetzt kein überzeugter Vegetarier, ich esse selber im Moment Fleisch. Aber ich glaube, dass die Menschheit in 100 Jahren kein Fleisch mehr essen wird oder höchstens in Regionen am Nordpol, wo Eskimos sind, wo Naturvölker dann nicht anders leben können. Das ist natürlich was anderes, aber es wird dieses Luxusfuttern fressen, was wir machen jetzt hier. Und da leiden so viele Tiere drunter, das wird es nicht mehr geben. Und die Menschen werden sich daran erinnern und sagen, hey, wie gut, dass das vorbei ist. So zum Beispiel, ja. Und auch glaube ich, dass die Liebe stärker wird, und vor allen Dingen der Bewusstseinslevel sozusagen des Kollektivs, der Menschheit, höher sein wird. Also die Menschen werden einfach mehr Gespür für sich selber haben, mehr Gespür für den Frieden, der in ihnen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur noch Erleuchtete geben wird oder so, aber es wird auf jeden Fall sehr viel mehr Menschen geben, die einfach friedlich sind, weil sie in sich selbst zentriert sind und weil sie Qualitäten wie Wahrheit und Liebe für sich erkannt haben und das auch nach außen leben. Und ich glaube auch, dass dann die Energie aus diesen Kriegen, aus den Konflikten rausgehen wird. Aber das wird von innen kommen. Also das kann man nicht erzwingen von außen, sondern die Veränderung kommt von innen.
Ja, jetzt meiner Sicht leidet die Welt ja auch sehr drunter, dass die Macht so für Machtpositionen gelebt werden. Ne? Also dass es die Spaß dran haben, andere zu beherrschen und auszunutzen und
Das sind die Kräfte des Egos. Das wird geboren aus der Identifikation, ja, aus der Dualität wird das geboren. Und das ist wie, im Grunde könnte man es, wenn man es spirituell sieht, wie eine Krankheit nennen, also es ist eine Art Krankheit, die aber sich bessert. Und das ist aber noch so, dass wir momentan, glaube ich, auf jeden Fall auf der einen Seite noch, wie ich es schon beschrieben hatte, wir sind in der Phase der Intensivierung auch, der Negativität. Also wir müssen damit rechnen, dass es die nächsten Jahrzehnte eher schlimmer wird. Ja, und auf der anderen Seite aber eher besser. Das heißt, es ist wichtig für Menschen, die offen sind für das Ganze, sag ich mal, die über den Tellerrand schauen wollen und auch oder auch wissen wollen, wer sie selber sind, ist es eben wichtig, sich zu orientieren, auf das Positive auszurichten. Also ganz wichtig. Und natürlich ist es auch völlig in Ordnung, wenn man sich so um das Negative kümmert, aber man muss verwurzelt sein im Positiven dabei. Man muss sozusagen im eigenen Frieden verwurzelt sein, um wirklich helfen zu können, um wirklich Frieden auch in die Welt bringen zu können. Wenn ich selber völlig mit mir im Unreinen bin, dann kann ich auch nicht Frieden in die Welt bringen. Deswegen ist diese erste Orientierung, also wer bin ich selbst? Das ist das Wichtigste. Und wenn ich da gut geerdet bin, in meinem Sein, dann kann ich mich um alles kümmern. Dann kann ich, so, das ist so diese Ausrichtung. Das ist wichtig.
Erlebst du es auch so, dass es jetzt eine Zeit ist, eben auch wirklich offen miteinander zu reden? Also offen und mit Respekt und Liebe, auch unabhängig davon, wie jetzt zum Beispiel die politische Einstellung ist.
Absolut, ja. Absolut. Wobei man natürlich vorsichtig sein muss, dass man es nicht, wenn man es öffentlich macht, eben nicht neue Konflikte dadurch entfacht erst. Also es nützt ja niemandem mit jemandem, der sich offen äußert im Internet, wenn der dann eingesperrt wird. Also man sollte schon vorsichtig sein. Ja. Und das ist ja passiert in der Türkei zum Beispiel, dass Menschen, die anders denken, die gesagt haben, was sie denken, einfach eingesperrt werden. So, und diese Menschen müssen vorsichtig sein. Ich würde niemandem, der in der Türkei lebt, heute raten, die Meinung zu äußern, der anders denkt als das Regime. So muss man es ja mittlerweile nennen, ja.
Ja, da passieren extreme Sachen, ne? Also es ist ja auch jetzt so, dass sich Leute aus Facebook zurückziehen, zum Beispiel, weil sie eine Todesdrohung, Morddrohung kriegen, ne? Also es passieren da verrückte Sachen, ja.
Ja, habe ich schon von gehört und da muss man eben dann auch, muss man vorsichtig sein und ich weiß, wen du meinst und ich finde es richtig, wie der sich jetzt verhalten hat. Ich fand das aber auch vorher richtig. Aus meiner Sicht fand ich das wunderbar, dass der sich geäußert hat, dass der den Mund aufgemacht hat, ja. Ich habe mich selber nicht dran beteiligt, das ist nicht meine Art, aber ich finde ihn so authentisch, wie er ist, absolut korrekt. Finde ich super, ja. Aber auch, dass er jetzt diese Wende gemacht hat, finde ich auch gut, eben weil er ein verantwortungsvoller Mensch ist, einfach scheint so zu sein und ja. Und genau das meine ich eben. Also man sollte vorsichtig sein, wo man seine Meinung äußert heute. Das ist einfach leider so. Wir müssen aufpassen, was wir sagen in gewissen Kreisen. Also zumindest, wenn man es öffentlich macht.
Ja, was kannst du denn dazu sagen, eben, dass es mich so berührt, sagen wir jetzt eine konkrete Kriegsgefahr mit Russland, berührt dich das nicht oder siehst du das einfach nicht so?
Doch, ich sehe das absolut so. Da ist eine Gefahr da und ich sehe es auch sehr neutral, glaube ich. Also ich bin jetzt weder Russland-Fan, noch bin ich Fan des Westens, also der NATO oder der EU oder Amerikas. Ja, ich bin also eher so, dass ich beide Seiten eigentlich ziemlich, naja, daneben finde, momentan. Ich kann andererseits, muss ich sagen, gehen meine Sympathien fast mittlerweile eher nach Russland noch so, also bis anders als früher. Früher waren für mich immer die Russen die Bösen, das ist lange vorbei. Also in gewisser Weise kann ich sogar Putin verstehen, obwohl ich seine Art nicht mag, also das auch nicht billige, wie er sich verhält. Aber ich kann das ein bisschen verstehen, dass man dieses Riesenland vielleicht gar nicht anders regieren kann, als er das macht momentan. Ich stecke da nicht genug drin, um da was Fundiertes sagen zu können. Ich bin da sehr neutral und das ist ein Konflikt, der im Grunde ist es ein versteckter kalter Krieg, der sich jetzt so gebildet hat wieder. Wir hatten mal eine Pause so zwischendurch scheinbar. Vielleicht war es auch nie wirklich eine Pause, weil gewisse Kräfte immer weitergemacht haben. Es ist mittlerweile wieder offener geworden, dieser Konflikt. Letztlich war es immer so, dass die Supermächte USA und Russland immer nach Einflusssphären gesucht haben. Also sie haben immer nach Ländern gesucht, die sie umdrehen können. Und das haben beide getan und das tun auch immer noch beide. Das gilt sowohl für Russland als auch für Europa, also für EU und Amerika, die ja zusammenhängen. Es gilt für beide Seiten, dass sozusagen ein Expansionsdrang da ist. Und dieser Expansionsdrang ist gefährlich, wenn sie aufeinander prallen, ist ganz natürlich. Und das sehe ich und ich sehe das auch mit Besorgnis. Und ich bin, sagen wir mal so, meine Art wäre es auch nicht, sich jetzt zu beteiligen. Also ich bin kein Krieger. Ich würde niemals eine Waffe in die Hand nehmen. Also höchstens, wenn ich jetzt Selbstverteidigung machen müsste, gerade um mich oder meine Familie zu schützen oder so, dann vielleicht. Aber ich würde niemals in den Krieg ziehen als Soldat. Ich würde mich also davon machen. Wenn hier ein Konflikt sich immer weiter zeigen würde oder ausbrechen würde sogar, wäre ich als erstes weg. Ich würde dann irgendwie versuchen, eine Region der Welt zu erreichen, wo mehr Frieden dann ist in dem Moment. Und habe da so ein paar Vorstellungen auch, wo das sein könnte. Muss man dann sehen, ob es dann noch geht. So. Ich hatte auch Jahrzehnte, sag ich mal, hatte ich immer so im Hinterkopf, ich will auswandern. Aber naja, also momentan ist es noch nicht so weit. Ja.
Also das Letzte, was du gesagt hast, kann ich auch, also ist bei mir ähnlich. Ich habe also auch, eine Zeit lang hatte ich mal keinen Reisepass, aber jetzt habe ich wieder einen. Ja, aber zur Aggression finde ich, für mich ist es eindeutig die NATO, die aggressiv ist und nicht Russland. Also es siehst du allein schon daran, wie, wenn du eine Karte siehst, wo die ganzen Militärbasen der NATO sind, also Russland ist umzingelt davon. Amerika hat 960 Militärbasen im Ausland, Russland glaube ich unter 5, also 3 oder 4. Also das ist für mich schon ganz eindeutig. Und Putin reagiert immer sehr gelassen, finde ich, also sehr besänftigend. Er geht auf die Aggressionen der NATO nicht ein. Also das ist mein Bild. Das ist dann schon ein bisschen verschieden von deinem. Aber ich glaube, das ist viel auch so eine energetische Sache, wie ein Mensch auf jemand anders wirkt. Also für mich wirkt Putin, ich sehe ihn ganz positiv. Also ich finde ihn auch als Mensch angenehm
Hast du
und
mal seine Bilder, wo er sich auf dem Pferd reitend inszeniert, nackter Oberkörper und so? Hast du das mal gesehen?
ja, aber warum nicht? Das ist auch Ausdruck des Lebens. Also das stört mich überhaupt nicht. Also ein Staatsführer, der nicht ein unförmiger alter Mann ist oder Frau, sondern jung und selber noch Karate macht und so, das finde ich durchaus positiv, ne?
Ja, aber
Also.
er muss sich ja, ich finde das als sehr selbstdarstellerisch, also als sehr selbst, als Egoman geradezu, dieses
Hast du
Verhalten.
seine erste Rede im Bundestag, also beim ersten Besuch in Deutschland, zufällig
Ich
gesehen?
habe das mal
Also
mitgekriegt, ja. Also, das war ein anderer
da,
Putin.
ja,
Das
der da über auch die deutsche Literatur spricht und der Deutschland mag und der Deutsch spricht, also finde ich ein sehr angenehmer Mensch, ne?
Ja, das ist, da muss man auch wirklich sagen, er ist heute aber nicht mehr so. Also ich sehe ihn heute nicht mehr so wie damals. Er hat damals einen ernsthaften Versuch gemacht und das ist sicherlich kein Täuschungsmanöver gewesen. Das war durchaus ernst gemeint, glaube ich. Wirklich das zu entspannen, und auch wirklich in Kontakt zu kommen mit dem Westen. Und es ist gescheitert. Und das ist wirklich, da sehe ich auch, wenn man von Schuld sprechen kann oder kausal, sehe ich da schon ganz klar den Westen als Verursacher, dass es gescheitert ist. Man hat ihn nicht ernst genommen, man hat ihn nicht erhört sozusagen. Und dann hat er natürlich irgendwann auf stur geschaltet. Heute ist er im Sturmodus natürlich und wehrt sich, was natürlich auch verständlich ist. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mir fehlen da auch so ich befasse mich eigentlich nicht so intensiv mit diesem Thema, deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen. Also mir fehlen da sozusagen die verlässliche Infos. Und das ist auch heutzutage sehr schwer. Ich weiß zum Beispiel, dass Russland einen Expansionsdrang hat auf andere Weise, nämlich auf informeller Ebene, dass sehr viel versucht wird, überall Meinungen zu unterwandern. Ja, es gibt sehr viele russische Hacker, die auch in andere Kreise eindringen und versuchen, gewisse Effekte zu erzielen, sage ich mal. Und gut, das ist natürlich, man kann immer sagen, das ist eine Reaktion jetzt, eine Gegenwehr auf einer anderen Ebene dann und so weiter,
Ja,
aber
aber das ist auch eine Meinung. Ich meine, zum Beispiel ist es nie bewiesen worden, dass es russische Hacker waren, oder dass die an den Wahlen, die amerikanischen Wahlen beeinflusst haben. Also es ist im Gegenteil, es ist rausgekommen, dass das CIA die Möglichkeit hat, Systeme zu hacken und russische Spuren zu hinterlassen, ne? Also da wollte ich dich generell fragen, wo, wenn du Informationen siehst und hörst, verlässt du dich da ganz auf dein Gefühl, was du als authentisch und als Fake News einstufst, oder wie gehst du damit um? Weil das ist ja, man findet ja Informationen in alle Richtungen, ne?
Ja, genau. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich diese Informationen rein intuitiv letztlich bewerte, weil ich nichts nachprüfen kann. Ja, ich kann weder das nachprüfen, was in der Tagesschau gezeigt wird, noch kann ich die Sachen nachprüfen, die im Internet stehen irgendwo. Für mich hat es natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn Filmaufnahmen gezeigt werden, die jetzt direkt aus einem anderen Land, wenn jetzt da, was weiß ich, einer nach sonst wohin fährt und da filmt, dann ist dieser Film für diesen Ausschnitt schon authentisch, glaube ich meist. Also natürlich ist es immer die Frage, was zeige ich? Und mit welchem Kommentar zeige ich das? Da kann ich natürlich wahnsinnig viel machen dann. Da kann ich aus dem Film dann was völlig anderes machen mit dem passenden Kommentar sozusagen. Ja, da sind natürlich der Manipulation sind da Tür und Tor geöffnet. Also ganz klar, weil wir einfach nicht da sind. Wir sind nicht in diesen Ländern selber und können uns kein Bild davon machen. Und da gehe ich intuitiv vor. Ja, ich fühle, was für mich so stimmig ist. Was für mich auch so die Gesamttendenz unterstützt, die ich weltweit sehe. Also ich ordne das mehr in so einem globalen Kontext ein und gucke da einfach, was passt da rein in das, wie ich die Welt eben auch so erlebe, selber intuitiv. Und da gehe ich sehr intuitiv vor. Ich würde auch nie behaupten, dass das wahr ist, was ich sage, also was ich da mitgekriegt habe. Ich habe da meine Eindrücke und ich glaube schon, dass es russische Hacker gibt, vor allen Dingen auch hier in Europa, die sehr in den sozialen Medien mitmischen, die als Bots unterwegs sind, also da als Meinungsbots sozusagen angreifen, also Meinungen machen. Das glaube ich schon. Natürlich sind das Informationen, die auch durch unsere Medien kommen dann. Trotzdem ist es so, dass ich es für sehr wahrscheinlich halte, weil auch die Internetkriminalität, die ist nun wirklich nachweislich höher heutzutage. Das kriegt man teilweise, wenn man Pech hat, sogar selber zu spüren. Also man muss heutzutage höllisch aufpassen. Die Viren werden immer zahlreicher und raffinierter, die Schadsoftware und so weiter. Ich sehe das so aus meinem, da ich bin ja früher mal Computertechniker gewesen und da habe ich auch einen gewissen Einblick dann in diese ganze Szene. Und da ist sicherlich sehr viel auch im Ostblock angesiedelt an Internetkriminalität. Da gibt es ganze Städte, die quasi nur aus Hackern bestehen. Ja, das ist, da gab ich mal, gut, das war auch eine Doku, die ich darüber gesehen habe, aber die sah mir sehr authentisch aus, diese Doku. Da wurden auch einzelne interviewt, dann einzelne von den Hackern und die haben sich dann auch geäußert. Natürlich teilweise anonym oder meistens anonym, aber trotzdem konnte man die sehen und man konnte sehen, dass das tatsächlich Menschen aus dem Osten waren, die sich da als Hacker geoutet haben auch dann. Also da glaube ich schon so, dass gewisser Teil der Informationen, die man kriegt, stimmt. Aber das Problematische ist eben, dass wir nur einen Teil kriegen eben. Dass wir nicht die gesamten Informationen kriegen und das von Staatsseite quasi gefiltert wird. Aber da glaube ich, dass überall gefiltert wird. Also sowohl bei unserer Regierung als auch bei Russland oder Amerika wird immer gefiltert. Also es wird immer nur ein Teil der Informationen rausgegeben. Und das macht die Manipulation aus.
Ja, ich glaube auch, dass jeder hat, sieht ja nur einen Ausschnitt. Ne? Also die Wahrheit kann man eigentlich gar nicht als einzelner Mensch erfassen. Und jeder legt den Schwerpunkt dann aufgrund seiner Prägungen und Erfahrungen vielleicht auf eine andere Sichtweise. Ja. Ne? Und, aber eben darum finde ich so gut, dass man zusammen spricht, weil dann kriegt man mit, eben es gibt andere Menschen sehen was anderes und eventuell ist da auch Offenheit füreinander, das wirklich auszutauschen und dadurch zu lernen. Ne?
Ja, also erstmal, was ich so über die Welt sage, ist sowieso nur ein persönlicher Eindruck. Es ist für mich selber gar nicht maßgeblich. Also ich sage mal salopp, meine Meinung interessiert mich gar nicht. Also meine eigene Meinung. Ja, deswegen bin ich auch da nicht so offen für Diskussionen. Aber wie wir das jetzt machen, finde ich sehr okay. Und ich habe auch Respekt, wenn Menschen die Welt vollkommen anders erleben. Das ist ja so. Also für mich gibt es, und da bin ich wieder vom Absoluten, also es eine objektive Welt gibt es für mich nicht, die für alle gleich gilt. Es gibt für mich nur subjektive Welten eigentlich. Jeder Mensch erlebt eine subjektive Welt. Jeder Mensch erlebt sein eigenes Universum. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, jeder Mensch ist sein eigenes Universum. Nämlich das Universum, was er sich selbst jeden Tag erschafft. Durch sein Denken, Fühlen, Handeln, durch sein Karma. Er ist da nicht schuldig. Ja? Jeder Mensch ist sozusagen der Schöpfer seines eigenen Universums. Und wir haben natürlich diese ganzen individuellen Universen, die haben gewisse Schnittmengen natürlich. Ja, also es scheint sowas wie Materie zu geben, ja, zum Beispiel, und es scheint sowas wie ein Universum zu geben, welches wir alle aus ähnlich erleben, aber aus verschiedenen Perspektiven. Jeder hat seinen absolut einzigartigen Blickwinkel darauf, auf dieses Universum. Und deswegen ist es auch für jeden subjektiv anders. Und ich glaube eben nicht an dieses sogenannte objektive Universum, welches ja auch wissenschaftlich erforscht wird, ist für mich eine Halluzination, ist für mich eine Illusion, wollte ich sagen. Keine Halluzination, es ist eine Illusion. Denn es ist nicht wirklich vorhanden. Insofern können wir da auch keine Wahrheit feststellen, weil es die so nicht gibt. Ja, wir können gucken, wie erleben wir das? Ja, wie erlebst du das? Wie erlebe ich das? Was passiert dann wiederum im Außen, im scheinbaren Außen? Ja, und dann und natürlich ist es, je näher man sich ist, menschlich, wenn wir jetzt meinetwegen hier in derselben Stadt leben würden, dann hätten wir ein noch ähnlicheres Universum sozusagen, als wenn du jetzt auf Gomera und ich in Lüneburg bin. Ja, dann ist das natürlich deine Außenwelt ist zum Beispiel eine völlig andere. Du siehst dauernd da den Atlantik, ich nicht. Ne? Ich muss hier zur Nordsee fahren, die sieht anders aus und so weiter. Ja? Das ist also, wir sehen einen anderen Ausschnitt auch einfach.
Ja, dem kann ich zustimmen, aber da möchte ich vielleicht noch ergänzen. Es gibt also rein praktische Ebenen, wo es also eigentlich mehr auf die persönliche Sichtweise ankommt. Also wenn wir zum Beispiel eine Uhr reparieren wollten und die aufmachen und bestimmte Feder ist kaputt, ob ich das jetzt aus meinem Universum sehe oder du aus deinem, es ist die gleiche Feder, die kaputt ist und eventuell repariert werden muss oder so.
Ja, das ist die Schnittmenge, die sich bildet, wenn wir uns treffen. Dann bildet sich eine direkte Schnittmenge. Wir sind dann im selben Raum. Ja? Und wir erleben dann auch, dieser Raum scheint real zu sein. Aber trotzdem siehst du den Raum von der anderen Seite wie ich. Weil wenn wir uns gegenüber sitzen, dann siehst du die eine Seite vom Raum, ich die andere. Und trotzdem ist es, können wir uns darauf einigen, es ist derselbe Raum.
Ja, und ich erlebe es den Raum vielleicht ganz anders, weil ich eben aufgrund von anderer Prägungen, anderer Erfahrungen, Sichtweise, weil ich eine Brille trage. Ja, es sind ja tausend Sachen, die dann
Genau.
vielleicht unterschiedlich sind, ne?
Ja, manche Menschen erleben ja auch, sehen dann auch, können irgendwelche unsichtbaren Dinge sehen, wahrnehmen, irgendwelche Geistwesen oder so. Kennen so ein paar Leute, die das sagen, dass sie das können und die erleben dann nochmal diese Sachen und ich erlebe die nicht zum Beispiel. Und deswegen ist aber das, für die ist das genauso wahr, wie für mich das nicht zu sehen. So, und da gibt es dann in dem Punkt dann wieder keine Schnittmenge, ne? Wenn wir uns vor dieselbe Wand stellen und beide auf dieselbe Wand gucken, dann haben wir eine ganz gute Schnittmenge. Dann sehen wir nämlich, oder die Uhr, die repariert werden muss, da sehen wir beide, aha, da ist diese kaputt, die Feder. Und dann können wir die tauschen. Das kannst du machen, kann ich machen, aber es ist letztlich das, ja, es ist dieselbe Uhr sozusagen. Klar, natürlich, das ist diese Schnittmenge, von der ich spreche. Und die Wissenschaft versucht, diese Schnittmenge zu objektivieren und dann zu erforschen. Und da fangen aber die Probleme an. Weil du kannst eben subjektives Erleben nicht objektivieren. Das geht nur durch Gedankenprozesse. Und die Gedankenprozesse sind ja selbst nur Erscheinungen im subjektiven Universum. Deswegen haben ja die Weisen immer gesagt, erkenne dich selbst, dann erkennst du auch die Welt. Aber es geht nicht andersrum. Man kann nicht erst die Welt erkennen und dann meinen, ja, dann finden wir Gott. Also die Wissenschaftler sind ja manchmal so drauf, dass sie irgendwie so lange forschen wollen, bis sie Gott endlich gefunden haben. Aber so funktioniert es nicht. Ja. Erkenne dich selbst, dann erkennst du die Welt.
Aber das ist auch dann auch keine objektive Welt. Aber das spielt auch keine Rolle.
Es wird erkannt, dass die Welt eine Erscheinung ist. Die Natur der Welt wird sozusagen erkannt. Vom Inhalt muss ich sie nicht erkennen. Das heißt nicht, dass ich dann alles weiß, was passiert überall, ja? Aber ich weiß die Natur der Welt. Ich weiß, woraus sie gemacht ist sozusagen. Ja? Das ist nicht objektiv. Nee, natürlich nicht. Das ist ja nur im Erleben dieses Menschen, der dann seine Natur realisiert hat. Ja, das ist ja nicht übertragbar. Jemand anders, der daneben steht und voll identifiziert ist, der erlebt das ja ganz anders dann.
Und wirkt sich das im praktischen, alltäglichen Leben irgendwie, macht das alles leichter, wenn man die Welt als Erscheinung auf einer absoluten Ebene sieht?
Ja. Absolut, ja, weil man ist nicht mehr so involviert. Das geht sogar bis ins Persönliche rein. Also diese Erscheinung, die ist dann auch entspannter in dem Ganzen, weil es eigentlich auf allen Ebenen irgendwie klar ist, dass das Ganze nur ein Traum ist. Und so wie sich auch ein Mensch, der träumt und weiß, also es gibt ja luzide Träume auch, also es ist jetzt, von dem ich spreche, ist vergleichbar mit einem luziden Traum. Und manche Menschen träumen ja nachts auch und wissen, dass sie träumen. Und das ist auch eine andere, es ist ein anderes Erleben dann einfach da. Ja, es ist eine, sozusagen, man ist da mehr Zuschauer. Und in manchen Fällen kann ich ja auch das beeinflussen dann. Ja, es gibt luzide Träume, wo ich das einfach mache dann, wo ich dann zum Schöpfer werde. Ist aber nicht unbedingt, muss aber nicht sein, muss nicht passieren. Ja, es ist so, man kann beides, es gibt beide Arten. Das eine ist das reine Zuschauen und wissen, dass es ein Traum ist, und das andere ist das Miterschaffen dann. So, das sind die beiden Aspekte so. Und die sind auch im Wachzustand dann voll ausgeprägt. diese Qualitäten. Also ich kann einfach Zeuge sein, wenn ich will. Ich kann aber auch aktiv eingreifen als Schöpfer, indem ich meine Handlung hier einbringe in die Welt, indem ich rede, Sachen mache und so weiter. Das schaffe ich ja. In dem Moment, wo ich jetzt meinetwegen ein Video aufnehme und das ins Internet stelle, erschaffe ich etwas. Werde ich zum Schöpfer dann. Ich verändere die Welt dadurch.
Ja, es ist Leben, was passiert. Ob ich jetzt denke, ich mache das oder nicht denke, ist vielleicht fürs Ergebnis gar nicht so entscheidend. Ne?
Ja, in vielen Bereichen bleibt das sicherlich ähnlich so. Ich habe früher, als ich noch so mehr auf der Suche war, da habe ich nicht dazu geneigt, Videos aufzunehmen. Heute ist das was ganz Natürliches. Insofern hat sich das schon geändert. Und auch habe ich ja früher keine Satsangs gegeben. Ja? Und das ist heute für mich auch ganz natürlich. Also es ändern sich schon gewisse Dinge durch Selbsterkenntnis, sage ich mal. Da passieren andere Dinge dann, die man macht vielleicht. Ja? Also schon, ja. Und so wie vom Erleben her ist es schon naja, ein sehr gelassenes Empfinden, was ich gegenüber der Welt habe eigentlich. Weil die darf ja so sein wie ich auch, nämlich so wie sie ist. Ja, das ist, ich kann mich da auch gar nicht rausnehmen als Person. Also diese Person ist ja vollständig Teil dieser Dualität. Die ist ja da voll drin, die kommt da nicht raus. Die Person ist da absolut drin in dem Geschehen. Aber sie muss auch gar nicht raus. Und da Selbsterkenntnis zu wollen auf der persönlichen Ebene ist sowieso eine Illusion, das funktioniert nicht. Keine Person kann je erleuchtet werden, das sagen ja auch andere, die Satsang geben. Ja, also eine Person, die, aber so fangen wir halt an, das ist der Motor, wir können ja nur als Person anfangen, da fängt die Suche an. Aber das transzendiert sich dann in die Erkenntnis, dass da nie was weg war, dass dieses Absolute schon immer alles erschaffen hat und schon immer die Wahrheit gewesen ist. Das ist ja dann die Erkenntnis der Erleuchtung, dass klar wird, dass das Absolute nicht angefangen hat, dass sozusagen Erleuchtung nicht gekommen ist, sondern dass sie schon immer war. Nur, dass es anscheinend so war, dass es irgendwie ja nicht beachtet wurde oder nicht gesehen wurde oder ja, wie soll ich das sagen, es ist schwierig darüber zu sprechen, ja, überhaupt.
Ich habe mal mitbekommen, da hat ich weiß nicht, ob Sie kennst, zur spirituellen Lehrerin Pia, hat jemand gesagt, Pia wird immer Piara.
Ja.
Und würdest du das auch sagen, also für die Entwicklung auf der persönlichen Ebene für dich?
Ja, würde ich auch so sehen, ja. Man wird authentischer. Man wird einfach, man steht voll zu sich selbst und na klar, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, man lässt sich korrigieren, so von der Welt, auch wenn man da falsch liegt irgendwo. Das passiert aber alles automatisch und ohne Absicht. Das ist mehr, man ist mehr so ein Stück Holz, was im Wasser schwimmt, was sich bewegen lässt, aber gleichzeitig ist dieses Stück Holz sozusagen, ja, da hinkt der Vergleich natürlich jetzt, aber dieses Stück Holz weiß ganz genau, wie es ist und es will sich auch nicht ändern. Das Stück Holz macht keine Anstalten mehr, sich zu verändern. Aber es lässt sich verändern, es lässt sich bewegen und so weiter, ja. Also das ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel jetzt. Aber ich empfinde das auch so, dass man authentischer wird auf der einen Seite und gleichzeitig, ja, weil man eben immer mehr zu seinen Eigenschaften steht, weil man weiß, dass die Eigenschaften, die persönlichen Eigenschaften vollkommen austauschbar sind und dass die sind beliebig sozusagen. Da gibt's auch nicht besser oder schlechter. Man könnte höchstens sagen, es gibt mit der Welt passender oder nicht passender. Also wenn ich gut angepasst bin, dann habe ich eine gute Überlebenschance. Das ist ja dieses, auch biologisch gesehen, dass sich alle Lebewesen anpassen müssen immer wieder, um zu überleben. Und je besser ich angepasst bin, desto höher sind meine Überlebenschancen. Wenn ich dagegen dahergehe mit einer Machete und Menschen die Köpfe abschlage, im erleuchteten so Zustand, sage ich mal ganz platt, dann kann es mir gut passieren, dass ich dann weggesperrt oder sogar in manchen Ländern sogar hingerichtet werde dafür. Also ja, das ist dann nicht gut angepasst, dieses Verhalten. Das gibt es natürlich, diese Qualitäten, dieses angepasst oder nicht gut angepasst, je nachdem, ja. Aber da, man hat, ich sag mal so, ich habe kein Interesse mehr daran, irgendwie zu sein. Also ich will jetzt nicht, ich sag mir jetzt nicht, jetzt will ich aber irgendwie noch ehrlicher sein oder ich will dies oder ich will das. So, das ist einfach nicht der Fall, sondern das passiert, wenn dann von allein, so diese Veränderung.
Ja, zur Geschichte da mit dem Menschen, der mit der Machete rumläuft, fällt mir noch ein, dass aber viele spirituelle Menschen sagen, sie sehen in dem anderen sich selber und das ist einfach nicht möglich, dem Schaden zuzufügen. Eben, weil.
Ja. Aber da kann ich sagen, dass dieser Erleuchtete im alten Indien, dass der, natürlich hat er sich selber auch gesehen im anderen, aber der wusste genauso, dass durch den physischen Tod dieses anderen Menschen überhaupt sich nicht gar nichts ändert. Der köpft diesen Körper, aber dann bleibt das Absolute immer das Absolute. Entweder ich bin das Absolute, ja, und dann ist alles das Absolute, und dann kann wirklich geschehen, was will. Das soll das ja nur ausdrücken, dieses Beispiel. Ja, es ist eben absolut gesehen vollkommen beliebig, was relativ passiert. Vollkommen. Das ist brutal, das hört sich echt brutal an, aber es ist so auch in meinem Erleben, ja. Und natürlich ist nicht jeder geeignet dafür persönlich. Dafür muss man gewisse Tendenzen haben, ja, gewisse Charaktereigenschaften, die das ermöglichen. Ich könnte das auch nicht tun. Ich kann ja kaum Insekten töten, also das fällt mir schwer, ja. Manchmal mache ich es dann doch, aber meistens fange ich die ein mit einem Glas und evakuiere die, ja, aus der Wohnung. Ja, das ist wirklich so. Und das ist tatsächlich so ein Bewusstsein der Liebe, ja. Aber ich könnte jetzt auch eine Mücke töten und weiß aber, ich zerstöre nur die Form. Denn das, was die Mücke wirklich ist das, was ich auch bin. Und das verändert sich dadurch gar nicht. Ja, und trotzdem neige ich jetzt nicht dazu, Formen zu zerstören, sagen wir mal so. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich sehr erfreut an dem Leben, wie es ist. Also an den Formen, wie sie sind. Ja, die müssen sich ja nicht ändern. Ja. Und doch sehe ich da keinen Widerspruch, wenn es passiert. Ja, aber wie gesagt, da muss man schon für geeignet sein, so. Aber das kann man nicht, also was du sagtest eben, dieser Einwand, das kann ich nicht absolut setzen. Also ich weiß, dass das so in gewiss vielen Menschen so ist, dass die einfach nur noch Liebe leben können, indem sie niemand was zuleide tun können, das ist klar. Aber ich weiß auch, dass es ist auch anders möglich. Und das ist dann auch Liebe. Das ist auch Liebe, man kann sogar in Liebe töten. Hört sich verrückt an, aber das geht. Ja. Voraussetzung ist, dass man wirklich in diesem absoluten Bewusstsein ist, dass man es nicht aus persönlichen Motiven tut, denn sonst erzeuge ich natürlich Karma und Probleme. Ja. Also spirituell gesehen. Natürlich erzeuge ich sowieso Probleme durch so ein Verhalten in der Welt, aber das ist ja absolut gesehen auch egal. Also um das auf den zurückzukommen, mit der Machete, ja, dem wäre das ja völlig egal, ob man den hinrichtet oder nicht. Das ist ihm so egal. Boah, okay, mach doch, ja, ob sie den fangen oder nicht. Ja, das ist dem egal. Das ist einfach. Man weiß auch nie. Wahrscheinlich hat sie nie gegeben, ja. Aber trotzdem, guck mal, Ramana zum Beispiel hat sich in eine Höhle gesetzt. Und ist bei lebendigem Leibe hat er angefangen zu faulen. Man sagt, dass die Beine fast kaputt waren. Der hatte kaputte Beine der hat sich nicht gekümmert um seinen Körper. Der war in einem Zustand eine Zeit lang, wo es ihm vollkommen egal war, ob er weiterlebt oder nicht. Das war ihm egal. Das ist sogar bis ins Körperliche durchgeschlagen. Der hat sich von Insekten da anknabbern lassen, hat nichts gegessen. Wer weiß, vielleicht auch nichts getrunken ist, weiß ich nicht, ob er noch getrunken hat. Ja, auf jeden Fall ist er in einem todesnahen Zustand gewesen, als er gefunden wurde. Der wäre bald gestorben dann. Und dann haben sie ihn halt hochgepäppelt wieder, ne? Aber das ist ja auch so, das wäre, kann man ja auch als Art Selbstmord sehen, ne? Also er hat sich nicht mehr gekümmert um seinen Körper. Kann man jetzt auch sagen, das war lieblos, ne? Aber nein, das ist perfekt in der Liebe gewesen. Ja, das war einfach nicht wichtig. Es war einfach nicht präsent. Dieser Körper, der war gar nicht mehr da für den. Der hat nicht mehr existiert als Körper, sozusagen.
Ja, und man sieht ja auch, das Ganze ist ja auch schwer zu übersehen. Ne? Vielleicht war das auch nötig, den Menschen die Chance zu geben, sich um ihn zu kümmern. Ne? Also.
Ja, das ist auch da entfaltet sich nur der Wille des, man, Wille ist immer so ein blödes Wort, ja, also es entfaltet sich nur das Absolute in dem Ganzen, so wie es eben sein soll. Wobei da keiner ist, der sagt, wie es sein soll. So ist, es klingt immer so, als wäre da jemand irgendwo, aber da ist ja niemand. Das sind ja wir, jeder Einzelne sozusagen, die innewohnende Wahrheit ist es.
Ja, gut. Möchtest du zum Thema Partnerschaft noch was sagen? Weil ich habe da jetzt mitbekommen, dass du wie da mit deiner Partnerin zusammen bist, mit der du auch früher schon warst, oder ist es was Persönliches, worüber du nicht sprechen
Nein,
möchtest?
kann ich gerne was zu sagen. Ja, ich bin wieder mit Christina zusammen, mit der ich, die ich seit 2001 schon kenne, wo es halt immer sehr hin und her ging über Jahre. Und wir haben jetzt seit letztem Jahr haben wir wieder richtig zusammengefunden. Also wo ich auch merke, also ich habe mich auch verändert. Das sind auch so diese Veränderungen, die ich eingangs schon erwähnt habe durch den Tod meines Vaters. Ich habe früher vielleicht eher dazu geneigt, mich auf einer männlichen Ebene, also auf dieser Partnerschaft oder auf dieser, ich sag mal, wie nennt man das, auf der sexuellen Ebene vielleicht da zu beweisen zu müssen oder zu wollen, ja, also dass ich da irgendwie, ja, dass ich da meine Männlichkeit so ausgelebt habe, die ich für mich eine Zeit lang so defizitär erlebt habe, also so, dass ich das Gefühl hatte, weil ich eben keinen Job habe oder durch meine Krankheit nicht arbeiten kann, bin ich kein richtiger Mann und das habe ich dann auf einer anderen Ebene ausgelebt und das muss aber nicht mehr sein. Da ist die Energie rausgegangen. Also ich habe überhaupt gar keinen Drang mehr, jetzt viel, sag mal, Frauenkontakte zu haben. Das hatte ich früher schon, also wo ich so das Gefühl hatte, ich will gar keine Beziehung haben, ich möchte wechselnde Kontakte haben und frei sein. Das war so früher so der Modus. Der ist aber jetzt, seit letztem Jahr ist mir das so bewusst geworden, dass mir das nicht mehr wichtig ist. Dass die Energie komplett rausgegangen. Und ich nehme auch an, dass das mit diesen inneren Veränderungen zu tun hat. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie sehr mir Christina eben fehlt. Wie sehr mir meine frühere Freundin, von der ich mich ja da getrennt hatte, wir hatten da eine Trennungsphase, so die ein paar Monate lang war so. Also im Mai, glaube ich, habe ich mich getrennt und dann im September bin ich wieder hin oder Ende August, September bin ich wieder hin zu ihr und da habe ich das ihr dann gesagt, dass ich mit ihr zusammen sein möchte und zwar nur mit ihr. So, und dass mir das auch wichtig ist, dass mir da andere Qualitäten wichtig sind, nämlich so eine seelische Verwandtschaft, könnte man fast sagen, so ein Geborgensein, Zuhause sein, Familie, so diese Qualität, die ist mir mittlerweile, ja, man könnte fast sagen, das ist das Wichtigste eigentlich so. Also das andere ist nicht mehr wichtig. Und deswegen sehe ich da auch ganz gute Chancen, dass das jetzt so ein durchaus so, also ja, länger anhält auch. Also da sehe ich momentan eine sehr große Stabilität.
Ja, schön. Ja, was du anbietest und wie sich das entwickelt, haben wir ja auch schon besprochen, ziemlich am Anfang. Von daher habe ich jetzt eigentlich keine Fragen mehr, aber wenn du noch zu einem Thema was sagen möchtest oder überhaupt was Abschließendes.
Ja, eigentlich nicht viel, vielleicht nur, dass ich sehr glücklich bin, dass Menschen in Satsang kommen zu mir und würde mir natürlich auch wünschen, dass das weitergeht und ich selber bin bereit dafür. Ich habe, wie gesagt, eine Tendenz gemerkt jetzt, dass es für mich wichtig auch ist, so da mal mehr so mein Ding zu machen. Also ich habe jetzt auch eben erlebt, wie so einige Großveranstaltungen, Kongresse, so wie das nicht mehr geklappt hat. Also einer ist ausgefallen. Woanders konnte ich mich mit den Veranstaltern nicht über die Bedingungen einigen. Und naja, es ist so eine Tendenz, mehr so zum eigenen Satsang einfach da und würde mich freuen, wenn ich da auch weiterhin Menschen erreiche. Ja, das ist eigentlich mehr so das. Und ja, ich werde meine Webseite mal überarbeiten jetzt, weil ich einen Provider wechseln musste, weil der alte aufgekauft wurde und jetzt muss ich nochmal dann wechseln, weil war mir zu teuer, der neue. Und die haben jetzt einen neuen Webbaukasten. Da muss ich also meine Webseite mal überarbeiten. Das wird demnächst mal kommen. Also falls das mal jemand bemerkt, dass da Under Construction steht oder so oder die nicht erreichbar ist, dann bitte nicht wundern. Das ist also nur temporär dann. Das kann sich dann nur um ein paar Tage handeln, wo die Seite nicht erreichbar ist. Aber ansonsten läuft eigentlich alles so weiter. Ja. Das wäre es eigentlich soweit.
Ja, schön. Gut.
Jo.
Dann danke ich dir ganz herzlich.
Ja, danke dir.
Satya Jens, danke.
Lieber Setu, vielen Dank. Alles klar. Und ja, alles Gute für dich, ne?
Ja, danke.
Okay, dann.